Und da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Euer Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer Oliver Bruns. Moin! Ja, moin und herzlich willkommen hier aus dem Heidenkampsweg in Hamburg bei Netfonds und unserem kleinen gemütlichen Videostudio. Und was soll ich sagen, es ist mal wieder soweit. Ich habe geladen zum Presseclub. Also für die Jüngeren unter uns, das Original ist eine Sendung in dem ersten deutschen Fernsehen, linear so richtig, wo man pünktlich einschalten muss, damit man es mitkriegt. Und das ist immer am Sonntag und da gibt es dann eine Moderatorin, hat immer Journalisten geladen und die unterhalten sich über ein gewisses Thema. Und da habe ich gedacht, ja schon vor ein paar Jahren mal, Mensch, das ist so eine coole Idee, denn Journalisten kreisen ja ein Stück weit um unsere Branche, so wie Satelliten, die beobachten ständig, schreiben jeden Tag darüber und das ist total spannend, eben aus der Perspektive Erkenntnisse zu bekommen, wie sehen Sie eigentlich den Markt, wie sehen Sie die Entwicklung, da Sie ja keine eigenen Produkte machen, keinen eigenen Vertrieb haben und dergleichen mehr, aber natürlich trotzdem, wie heißt es bei einem Sportsender, mittendrin sind statt nur dabei und jetzt können wir uns das Bild aussuchen, drumherum kreisen oder mittendrin sein, das überlasse ich jetzt euch. Nun, wer ist denn der Einladung gefolgt, das können wir bei der Gelegenheit schon machen. Ich freue mich über drei Herren dieses Mal, wir machen ja eine schöne Männerrunde und zwar von Das Investment, Bastian Hebbeln von Pfefferminzia, der Andreas Harms und in Doppelfunktion von Experten.de und dem Versicherungsboten Michael Fiedler. Schön, dass ihr da seid. Moin.
Vielen Dank.
Hallo.
Was mich mal so als erstes interessieren würde, gestatten wir uns doch zu Beginn eine kleine persönliche Frage. Bastian, du hättest ja auch irgendwas Vernünftiges machen können und hier hast dich aber der als Journalist ausgerechnet der Finanzdienstleistung unterworfen oder gewidmet, sagen wir mal lieber. Was fasziniert dich eigentlich persönlich an der Finanzdienstleistung am Versicherungswesen?
Das war ein sicherlich längerer Weg dorthin, der mich erst vom Journalismus weggeführt hat, womit ich mal meinen Berufsweg begonnen habe. Ich habe lange in der PR gearbeitet, unter anderem hier in Hamburg bei Vielmann in der Pressestelle und dachte eigentlich auch, dass ich sozusagen dieser Branche oder diesem Berufsfeld treu bleibe. Habe dann aber in einer PR-Agentur ein Projekt bekommen, eine Aufgabe, nämlich die Betreuung eines Verlagskunden mit einer Versicherungspublikation, die viele kaum kennen werden, weil sie so unbedeutend ist, nämlich der Focus Money Versicherungsprofi.
Kennt kein Mensch, ja.
Bitte?
Kennt kein Mensch.
Focus Money kennt man aber, ne? Es ist sozusagen ein Ableger. Ja. Und sicherlich war es so, dass ich da auch im ersten Moment dachte, naja gut, ich meine, man ist als Journalist so ein bisschen, man ist Generalist, ja, man kann sich in alle Themen reinfinden, aber es ist nicht mein originäres Themenfeld unbedingt. Aber die Beschäftigung damit über mehrere Jahre, vor allem die Vernetzung in die Branche, die hat es eigentlich gebracht. Also es hat für mich persönlich sehr viel auch mit Identität zu tun, also mit Identifikation, also zu sagen, nicht? Also auch Menschen kennenzulernen, dazuzugehören, Vertrauen zu gewinnen, vertiefte Einblicke und zu sehen, dass sich das kontinuierlich auch weiterentwickelt. Ja. Und zu sehen, dass natürlich darüber hinaus die Versicherungs- und Finanzbranche ist natürlich auch sehr nah an gesellschaftlich und politisch relevanten Themen, die Definitiv. Mich auch interessieren. Und da gibt es sozusagen viele Implikationen und Überschneidungspunkte. Gut, also ich habe sozusagen über diese Selbstfindung, Werdung in der Branche ein vertieftes Interesse daran erweckt, auch wieder als Journalist zu arbeiten. Und das führte mich dann vor anderthalb Jahren quasi zu Das Investment, wo ich eben Redakteur bin und mich auch originär tatsächlich nur um Versicherungsthemen kümmere.
Sehr schön. Andreas, was begeistert dich an Versicherungs- und Finanzdienstleistungsthemen?
Erstmal auch ganz kurz zum Werdegang. Ich wollte schon als Teenager Journalist werden, hatte dann einen Umweg, man könnte böser sagen Irrweg, durch eine Bankkarriere. Bin dann aber im Journalismus gelandet. Übrigens dann auch erstmal bei Das Investment. Das war dann dank meiner Bankausbildung. Und dann habe ich später dann zu Pfefferminzia gewechselt und seit 3 Jahren habe ich jetzt mit Versicherungsthemen zu tun. Und was fasziniert mich daran? Ich habe auch erst gedacht, oh, nochmal gucken, wie das wird.
Gerade als Banker.
Ja, gerade als Ex-Banker. Und denke so, oh, ist das nicht ein bisschen langweilig? Und das denken so viele. Und dann war ich sehr, sehr angenehm überrascht. Einfach, dass es eben überhaupt nicht langweilig ist. Und das, was Bastian eben auch schon gesagt hat, das ist sehr nah an gesellschaftlichen Themen dran. Wir haben mit Politik zu tun, wir haben mit der Rentenversicherung zu tun. Ich habe mit gebrochenen Wasserrohren zu tun, was ich als Hausbesitzer sehr spannend finde, Photovoltaik. Es ist sehr, sehr vielfältig und sehr, sehr nah am Leben, an normalen Problemen und an normalen Menschen dran. Und das finde ich sehr schön. Das macht Spaß, darüber zu schreiben. Das sind echte Probleme.
Hm. Michael, last but not least, was fasziniert dich an den Themen?
Ja, das Wort, was gesucht wird, ist Querschnittswirtschaft. Ne? Das ist also, man hat von allem was dabei, von der Agrarwirtschaft, Landwirtschaftsversicherung bis zur Rentenversicherung und gesellschaftspolitischen Themen. Klar, das ist spannend, aber das muss man ja erstmal mitkriegen. Man muss ja erstmal in diese Branche reinkommen. Ich bin damals als Student, ich habe kreatives Schreiben studiert, komme überhaupt nicht aus dem Journalismus, brauchte einen Nebenjob, BAföG lief aus und hatte dank persönlicher Beziehungen das Glück, über die EU-Vermittlerrichtlinie schreiben zu können, 2007. Das habe ich auch gemacht und habe die schönste und klügste Webseite dazu konzipiert. Leider gibt es die nicht mehr.
Gott gibt, Gott nimmt.
Aber das hat Spaß gemacht, dieses trockene Thema aufzubereiten. Und das habe ich schon immer gerne gemacht. So trockene Themen, ne? Was gibt es da noch aus der Schule? Kennt man Verfassungsvergleiche, ne? Sowas. Sowas habe ich mir gerne angeguckt. Findet man in gewisser Weise auch jetzt in der Versicherungswirtschaft wieder, ne? Trockene Themen und so. Das Wichtigste sind aber Menschen. Menschen und ihre Geschichten, und da gibt es auch eine Verbindung zur Literatur. Spannenderweise, ich wurde nämlich auf der DKM gefragt, was verbindet denn Literatur und Versicherungswirtschaft? Ja, Geld. Und Geld und Literatur haben eine große Gemeinsamkeit. Man muss dran glauben, dass das funktioniert. Wenn wir einen Krimi lesen, wissen wir alle, dass der Krimi ist auf Seite 99 vorbei, klar. Aber wir müssen uns darauf einlassen, damit wir diese Spannung miterleben können. Beim Geld ist es ganz genauso. Wenn wir nicht daran glauben, dass die bunten Papierfetzen irgendwas bedeuten, funktioniert das alles nicht.
Ja, vielen Dank für die persönlichen Eindrücke. Wir gehen switchen mal über zu dieser spannenden Branche, die uns alle ja irgendwie fasziniert und nicht so richtig loslassen will wieder, was ja auch gut so ist. Und vielleicht werfen wir zunächst mal wirklich diesen Blick von oben erstmal auf die gesamte Branche. Bastian, wir sind zu Beginn des Jahres 2025, in wenigen Wochen ist Bundestagswahl, gerade ist Donald Trump mit viel Getöse ins Amt gekommen. Vor wenigen Monaten gab es dann ja auch noch die neue EU-Kommission, es ist also ganz viel Neues. Welche Aussichten ergeben sich aus deiner Sicht für die Branche für das Jahr 2025?
Also natürlich ist sozusagen als Journalist hat man immer ein vertieftes Interesse an Politik und an solchen Entwicklungen sozusagen auch sehr stark als Privatperson. In meiner sozusagen originären beruflichen Rolle muss ich sagen, sehe ich im Moment unmittelbare Auswirkungen tatsächlich noch nicht. Insoweit, als dass wir natürlich sehr stark hier von Auswirkungen reden, die auch eher globaler Natur sind, nicht die vielleicht das Thema Zölle, Handelsbeziehungen und so weiter betreffen. Das ist natürlich mit Sorge zu sehen, ohne Zweifel. Ich denke aber, dass die Versicherungswirtschaft auch in der Vergangenheit, auch in der ersten Amtszeit von Trump, relativ unbeeindruckt mit solchen Themen auch umgeht, ohnehin relativ resilient ist, ja, obwohl vielleicht immer viel geklagt wird und nicht natürlich Dinge auch eingefordert werden. Und das ist vielleicht auch ganz gut. Also sie hat auch die Eigenart, zwar immer wieder natürlich auszustrahlen, in die Gesellschaft sozusagen die Politik zu adressieren, aber sie beschäftigt sich auch nicht zu Unrecht in vielen Teilen mit sich selbst. Also wenn wir jetzt natürlich an die regulatorischen Dinge denken, die ja diese Woche mit der DORA-Verordnung erst auf den Plan getreten sind, die mit einer neuen Bundesregierung natürlich natürlich kommen werden, nicht die Altersvorsorgereform wird wieder aufgegriffen werden. Und na gut, ich sag mal so, wir sehen ja, dass die Branche da auch keine einheitliche Position zu hat, nicht? Also wenn ich daran denke, wie der GdV sich ins Zeug gelegt hat und auf offener Bühne mit dem Fondsverband sich gestritten hat, das hatte ja schon wieder was von Muppet Show, oder wie der BDVM und der BVK bei der DKM-Pressekonferenz, das ist jetzt schon ein echter Insider, aber da quasi ihre gegenseitige Abneigung zur Schau tragen, wegen dieses Themas mit dem Provisionsvorschlag von Herrn Billerbeck. Also diese Themen bleiben und sie werden wiederkommen und ich glaube nicht, dass sie überlagert werden durch globale Themen oder politische Fragen aus dem Ausland, wie eine Person Donald Trump.
Okay. Andreas, das hört sich so ein bisschen nach deutscher Eiche an, an dem sich sowieso reiben kann, wer will. Würdest du der Branche diese Resilienz auch zuschreiben?
Ja. Ich sehe Donald Trump auch erstmal die Versicherungsbranche nicht wirklich beeinflussen, muss ich sagen. Also der wird sicherlich seine Sachen da in den USA machen. Der wird die Techs ordentlich aufbohren, der wird nach Öl bohren, was natürlich schlimm genug ist, aber es wird die deutsche Versicherungsbranche, glaube ich, nicht wirklich bewegen. Spannender wird, was bei der Bundestagswahl passiert. Ich habe heute Morgen in meine Glaskugel geguckt, die war kaputt. Und deswegen weiß ich einfach nicht, was dann passiert. Also ich hatte jetzt das Unglück, Unglück, mich durch die Wahlprogramme so ein bisschen zu wühlen. Da gibt es einfach höchst unterschiedliche Ansichten einfach zu den wichtigen Themen. Das ist dann halt Altersvorsorge, das ist das Gesundheitssystem, das ist Pflege. Das ist, das sind eigentlich schon die drei wichtigsten erstmal. Habe ich noch was vergessen?
Nee. Elementarschadenversicherung.
Ja, Elementarschadenversicherung gibt es auch nur in einem einzigen Wahlprogramm, wird die erwähnt. Ja. Ich glaube, das ist wichtig. Und dann natürlich die Frage, ob jemand das unsägliche Provisionsverbot wieder aus der Schublade holt. Und da sind wirklich viele Fragen, Oliver, die kann ich dir nicht beantworten. Erstmal, wer kommt an die Macht? Was werden wir für eine Regierung haben? Wann werden wir eine Regierung haben? Was wird die als erstes machen? Das Altersvorsorgedepot, die Riester-Reform, die sah so toll aus. Die sah wirklich gut, die hat mir echt gefallen. Und dann gibt es beim Skat den Spruch, kurz vorm Klosett in die Hosen gemacht. Das ist dann einfach nicht passiert. Jetzt müssen die da wieder anfangen. Es ist viel zu offen, aber ich glaube, damit steht und fällt vieles. Also wer wird das Sagen haben in Deutschland? Weiß ich nicht.
Schwer. Gut, aber ich höre dabei raus, du siehst auch, die Branche an sich ist dieser große Tanker, der irgendwie seinen Weg macht und den nervös zu machen, da muss man schon ein bisschen mehr bringen. Michael, vielleicht mal an dich so die Frage, was mir bei den Wahlprogrammen bisher aufgefallen ist, es hat ja, das ist vielleicht jetzt ein ganz bisschen politisch die Frage, aber wir haben ja eben auch festgestellt, dass wir da durchaus Schnittmengen haben. Ich habe keinen gefunden, der dieses heiße Thema anfasst, wie kommen wir eigentlich die nächsten 15 Jahre über die Rente? All solche Dinge wie Altersvorsorge, Depots und so weiter strahlen ja viel weiter in die Zukunft aus. Das ist ja für die jetzt Jungen, dass man sagt, für die wollen wir es auf die Reihe bringen. Aber diese schöne Geschichte, die wir ja seit, je nachdem, wie lange wir in der Branche sind, Jahrzehnten erzählen, also 6:1 Rentner, 5:1 Arbeitnehmer, 4:1, 3:1 und irgendwann 2:1, das steht jetzt unmittelbar bevor. Hast du eine Antwort gefunden, dass du irgendwo, dass da einer den Mut hat zu sagen, also hat ja jetzt einer was gesagt, der kriegt gleich Dresche, weil er sagt, wir wollen vielleicht auch mal Beiträge auf andere Einkünfte erzielen. Hast du irgendwas gefunden zu dem Thema?
Also für Unmittelbares nicht. Klar, am weitesten in die Zukunft strahlen diese Kinderdepots oder die Kindersparpläne, wie auch immer, die gibt es bei CDU, AfD.
AfD nur für Deutsche, ne? Ganz wichtig.
Ja, wobei sie sich auch nicht klar ausdrücken, was das denn sein soll, ob da, also ja. Gilt das auch für Doppelstaatsbürger, nur wenn sie nicht Hamas-Mitglied sind und so. Also der wichtigste Unterschied ist natürlich das Konzept von der AfD mit 100 Euro im Monat pro Kind für 18 Jahre. Das würde natürlich dann, wenn diese Generation alt genug wäre, hätten die wahrscheinlich nicht dieselben Probleme wie wir in den nächsten 10 Jahren.
Wir haben es gerade schon ein bisschen angesprochen, Donald Trump zum Beispiel hat als eine der ersten Maßnahmen ist ja erstmal aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten und hat ja gesagt, er will nach, du hast es angesprochen, Andreas, nach Fossilen wieder bohren und so weiter. Obwohl der Risk Report, der ja gerade in Davos wieder oder im Vorfeld von Davos veröffentlicht wurde, wieder sagt, ganz oben im mittelfristigen Segment stehen diese ganzen Naturthemen, Klimawandel, Ressourcen, Rohstoffe etc. Aber einer der wichtigsten Männer der Welt sagt mir, alles egal, ich mache das jetzt so. Wir haben dann auch, BlackRock ist aus diesem Net Zero Management Alliance ausgetreten. Heute ist zu lesen, ich weiß gar nicht, wer von euch das veröffentlicht hat.
Andere Vermögensverwalter.
Vermögensverwalter auch. Und man spekuliert schon, dass auch die deutschen großen Unternehmen da nachziehen werden. Da sind wir mittendrin beim Thema Nachhaltigkeit. Wir dachten ja so, wir sind da schon ein bisschen weiter. Es wird immer mehr zur Selbstverständlichkeit. Ist das Thema tot, Bastian?
Nein, ich glaube, das kann es gar nicht, nicht? Also der Begriff hat so eine, ja, also der ist so, der hat so ein immanentes, also so eine selbstaufladende Bedeutung, die sich immer wieder in alle möglichen Diskurse drängt. Ja, ich weiß nicht, wie ich das klingt wahrscheinlich schon wie Habeck, wie ich jetzt rede.
aber wir können das hier unten einblenden, wenn du möchtest.
Ja, genau. Muss ich meine Frisur vielleicht noch ein bisschen und so. Also ich glaube, das macht schon mal viel aus, nicht? Der Begriff überlagert so viele Themen und Diskussionen und sozusagen nicht nur das ganze Thema Klimawandel oder diese Debatte. Und deswegen begleitet er uns fortwährend. Und natürlich sozusagen bedarf es nochmal jetzt der gesonderten Betrachtung für die Versicherungswirtschaft. Und da wissen wir natürlich auch darum, wo da auch die Schwierigkeiten liegen. Natürlich steht man sich da teilweise selbst im Weg, wenn ich an so Dinge wie die Nachhaltigkeitspräferenz Frage denke. Natürlich sind viele Dinge auch viel zu kompliziert in der Regulatorik, in der Taxonomie und so weiter. Ich meine, was ich da manchmal von der Branche auch erwarten würde, natürlich, wenn man die richtigen Leute fragt oder vielleicht auch die richtigen Fragen stellt, dann werden auch die richtigen Probleme oder Punkte auch, glaube ich, auch angesprochen und adressiert. Also das Thema Datenverfügbarkeit zum Beispiel, nicht? Und aber darüber muss man natürlich dann sich auch in der Außenwirkung nach meinem Verständnis auch mal stärker.
Da bist du bei Open Finance, nehme ich an, ne? So in die Ecke, in die Richtung Datenverfügbarkeit.
Ja, klar, aber da wird immer auf das Thema Reporting geschimpft und so weiter, nicht? Und das mag ja auch nachvollziehbar sein, nicht? Wird immer komplizierter und kleiner 10-Mann-Betrieb muss das in ein paar Jahren auch machen und so weiter, nicht? Und hat schon sonst was alles, ne? Also das kennen wir ja alle, das Thema. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man natürlich auch klar sagen muss, dass man dafür eintreten muss, sagen, wie wichtig das ist, sagen muss, was es braucht, und um auch echte Nachhaltigkeit zu definieren. Also wir haben das Thema Greenwashing und so weiter. Nicht, die Branche muss natürlich auch aufhören, Produkte anzubieten, die sagen, okay, der Fonds ist nachhaltig, also ein Öl- und Gasfonds ist deswegen nachhaltig, weil er die Waffenindustrie ausschließt. Ne? Das ist natürlich Blödsinn und das darf es in Zukunft nicht mehr geben.
Da haben wir ja vielleicht einen neuen Bundeskanzler, der sich ja ganz groß auf die Fahne schreibt, wenn man die Interviews jetzt so liest, wir wollen Bürokratie abbauen etc. Ich spreche jetzt mal von Herrn Merz.
Herrn Merz, okay.
Ja, der vermutlich Stand heute, wenn man den Umfragen glaubt und jetzt nicht noch irgendwas ganz Außergewöhnliches passiert, vermutlich ja Bundeskanzler wird.
Ja, ne, also ein bisschen was drauf hin.
Ja, darauf läuft es gerade hinaus. Man weiß das ja immer nicht so genau, aber nehmen wir das mal für einen Moment an. Oder sagen wir es allgemeiner, der nächste Bundeskanzler wird ganz sicher mit diesem Thema auch reingehen und sagen, wir müssen Bürokratie abbauen. Ich habe gehört, die Lufthansa, auch wenn es kein Finanzdienstleister ist, aber ja ein DAX-Unternehmen, beschäftigt alleine 200 Vollzeitangestellte, die nur Berichterstattung machen für die EU. Wäre es tatsächlich auch aus deiner Sicht vielleicht, Bastian hat es ja so ein bisschen auch anklingen lassen, eine gute Idee zu sagen, weißt du was, wir nehmen diese ganze Berichterstattung, das nehmen wir alles mal zurück, schaffen mehr Freiheit und damit wird das Thema vielleicht wieder sexier und die Leute machen es freiwillig?
Welches Thema meinst du, was
sexy ist? Das ganze Nachhaltigkeit, ESG-Kriterien einhalten, CRSD und so weiter.
Ich glaube, ja, Bürokratie war schon immer Mist. So, das heißt, Bürokratie abzubauen kann nicht verkehrt sein. Ich glaube tatsächlich, ich hatte in den 90ern noch Betriebswirtschaftslehre und solche Sachen und da war in meinen Augen schon der erste große Fehler drin. Und zwar in sämtlichen Kostenrechnungen für Betriebe wurde Umwelt und Abgas kostenlos eingestuft. Du kriegst Unternehmen und Wirtschaft aber nur beim Geld. So, das heißt, die, warum steigen die Autohersteller auf Elektroautos um? Nicht, weil sie gezwungen werden, sondern weil sie ihre Autos verkaufen wollen. Es geht immer ums Geld. Das heißt, Bürokratie abbauen ist eine schöne Idee. Finde ich immer gut. Aber ich halte es für sehr wichtig, und das ist, glaube ich, auch mit diesen CO2-Zertifikaten und so, das halte ich für sehr wichtig. Es muss Geld kosten, es muss in die Kostenrechnung einfließen, wenn man die Umwelt verschmutzt. Jetzt muss ich sagen, den Emissionshandel, ich kenne ihn nicht komplett genau, muss ich sagen. Da habe ich ein bisschen Mut zur Lücke. Aber ich glaube, das ist kein schlechter Weg.
Okay. Wir wollen wieder ein bisschen mehr zurückkommen zur Versicherungsbranche insgesamt. Es war eben schon Thema. Die fast fertige Reform der privaten Altersvorsorge ist nun nicht mehr zum Ende gekommen, obwohl das hätten sie eigentlich auch, die hatten sich ja schon geeinigt, das hätten sie eigentlich nur abstimmen können. Das
war eigentlich schon fertig.
Ja, es war eigentlich schon fertig, warum man dann sich darauf nicht noch geeinigt hat, ob man nun noch die Regierungsmehrheit hat oder nicht. Das wissen die handelnden Akteure alleine. Das müssen sie auch rechtfertigen. Michael, wie wird's denn unter einer neuen Bundesregierung? Meinst du, die nehmen das einfach auf und sagen, naja, der Vorschlag ist ja fertig. Diese schöne Runde damals, die Fokusrunde hat das ausgearbeitet. So schlecht war es ja nicht, das machen wir einfach. Oder meinst du, die machen das fast ganz normal auf und fangen von vorne an?
Ja, ich möchte erstmal noch die Frage beantworten mit, warum kommt es denn nicht zu einer Einigung? Es könnte daran liegen, These in den Raum gestellt, dass die handelnden Personen gar nicht betroffen sind. Deren Altersvorsorge ist nämlich schon längst Kapitalmarkt gesichert. Das ist
böswillig, mein Lieber.
Da kommst du daraus?
Also das, was jetzt für uns Arbeitnehmer gedacht ist, ne, diese Kapitalmarktnähe der Altersvorsorge, das haben ja Pensionsfonds und so weiter schon längst, seit über 20 Jahren, sind damit mehr oder weniger erfolgreich. Man kann ja auch mal gucken, was da so passiert, was da für Fehler gemacht werden, zum Beispiel beim öffentlichen Rundfunk. Kann man zum Beispiel auch bei Versicherungsboote nachlesen in den Archiven. Es ist sehr spannend. Vor allem zum Beispiel, man kann auch in München, kann man zum Beispiel auch mit Immobilien richtig kräftig Minus machen. Geht. Auch in den letzten 5 Jahren. Ja, es wird wieder von vorne angefangen. Ich glaube, das Vorbild ist die Altersvorsorgepflicht für Selbstständige. Die wurde das erste Mal vor über 10 Jahren aus politischer Trapez gehieft. Ministerin war damals Ursula von der Leyen. Seitdem krebst diese Altersvorsorgepflicht für Selbstständige immer hin und her. Das Witzigste war, nach der Corona-Zeit hat das Ministerium uns gegenüber gesagt, sie wollten die Selbstständigen jetzt nicht belasten in dieser Corona-Zeit. Das muss man auch erstmal sacken lassen. Die Selbstständigen zu entlasten, hat die Ministerien nicht davon abgehalten, die Corona-Hilfen wieder zurückzufordern. Also so ernst war es dann doch nicht mit der Entlastung. Aber man hat sie verschont, sich auf neue Altersvorsorgepflichten einzustellen. Und so wird es jetzt auch wieder sein. Man wird wieder von vorne anfangen. Es wird wieder dasselbe. Für uns ist das schön. Wir können jede Woche neuen Texte schreiben dazu.
Oder die alten nochmal nehmen.
Ja, aber wir machen hier Maklerradio, so ein bisschen, oder Maklerfernsehen, ja, inzwischen sogar ein bisschen Maklervideo. Das heißt natürlich, Verunsicherung am Markt ist ja für den Verkauf immer nicht so wahnsinnig gut. Ne? Du wolltest da gerne was ergänzen.
Ich glaube, wir fangen nicht ganz von vorne an. Denn ich hatte da so ein paar Gespräche auch. Ich glaube, die Fokusgruppe wird es nicht nochmal geben, weil da einfach wirklich alle drin vertreten waren. Es ist wirklich ein großer Konsens gewesen. Da waren die Verbraucherschützer, da waren alle Parteien drin, da waren die Lobbyisten damit bei. Das war so breit aufgestellt, dass ich nicht glaube, ein bisschen der Wunsch dabei, dass das nochmal gemacht wird. Und das hatte lange gedauert. Das war ein halbes Jahr mehr. Ich glaube aber, die werden beim Gesetz einfach nochmal anfangen. Habe aber auch gehört, dass die CDU, falls sie ans Ruder kommt, das Altersvorsorgedepot und die Riester-Reform durchaus mochte. Also es kann schon in dieselbe Richtung gehen. Da bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass am Ende was Ähnliches rauskommt und dass es ein bisschen schneller geht als diesmal. Irgendwie so.
Doch. Ja, okay. Siehst du das auch so? Meinst du, dass wir, werden wir da, die Frage wäre ja auch, gibt es eigentlich noch eine Idee im Bereich der privaten geförderten Altersvorsorge, die eigentlich ganz sexy ist, die sich bisher aber noch keiner getraut hat, auf die Tagesordnung zu heben? Könnte es also noch irgendeine richtig große Überraschung geben oder bleibt es dann letztendlich, dass man sagt, das, was wir haben, entwickeln wir irgendwie weiter? Was glaubst du?
Also wenn die natürlich nicht bisher aufs Tableau gehoben wurde, ist damit sozusagen nicht zu rechnen. Allein schon aus dem, ich sag mal, aus dem Selbstverständnis heraus, wie Politik natürlich auch funktioniert, nicht? Also da die Bereitschaft, ich sag mal, quer zu denken, sich vielleicht auch an Modellen anderer Länder zu orientieren, das wird zwar in der Diskussion gerne mal hervorgeholt.
Schweden, Norwegen,
Schweden, Klassiker, ne, genau. Aber die ist ja eher, sagen wir mal, sehr unterdurchschnittlich verbreitet, nicht? Und infolgedessen, nein, also da sind sicherlich nicht, ist sicherlich nicht mit großen Überraschungen zu rechnen.
Wir wollen nochmal einen Blick auf die Maklerinnen und Makler werfen, also die Akteure, die zum Kunden gehen oder ob nun immer noch richtig im persönlichen Gespräch oder online, wie auch immer. Wie stellt sich eurer Meinung nach die Situation jetzt mal für die Protagonisten dar, die das alles immer den Leuten erklären müssen? Wie ist die Lage für Maklerinnen und Makler 2025, Michael? Was denkst du?
Also so viel hat sich nicht geändert. Wichtig sind Prozesse und Partner. Man muss seine eigenen Prozesse sauber halten. Das Vorbild ist zum Beispiel nicht die Deutsche Bahn. Ich hatte heute, da ging es einfach nur darum, meine Bahncard der Person, also meinem Profil zuzuordnen. Das alleine schon, ne? Die sind beide im selben Account, wird aber nicht automatisch gemacht, muss man noch händisch machen. Man muss wieder seinen Namen eingeben, persönliche Daten und seine 16-stellige Bahncardnummer. Man kriegt eine PIN-Abfrage, muss nochmal ins E-Mail-Postfach. Lauter so ein Zeug. Das geht natürlich auch bei Versicherern, das geht, also ne, das gibt es überall, solche Masken, die müssen sauber sein. Also das muss viel, viel besser sein, mit viel weniger Doppeleingaben und so weiter und so weiter. Ja, lässt sich schwer allgemein beantworten, weil es gibt ja Makler in jeder Größe. Je nachdem kommt dann noch ein Nachfolgethema dazu oder ein Thema, wie führe ich meine Mitarbeiter. An diesem Grundbaukasten hat sich, glaube ich, recht wenig geändert.
Ich glaube auch, das kommt nicht wirklich was hinzu. Das Provisionsverbot ist erstmal vom Tisch. Das war eins der Hauptprobleme. Ich glaube, es bleiben die gleichen Probleme. Nachfolgeregelung, Makler werden älter, verschwinden vom Markt. Wir brauchen Nachfolger, Nachwuchs, solche Sachen. Das wird wichtig bleiben. Bürokratie, diese Dingsbums-Abfrage da, ne, mit der Nachhaltigkeit.
Nachhaltigkeitspräferenzen.
Oh ja, die Gretchenfrage, genau. Das ist aufwendig. Also der Aufwand ist immer noch, diese Bürokratie ist immer noch das Problem. Da hoffe ich, dass von der Technik ein bisschen was kommt. Technik ist ein wichtiges Thema. Technik ist in der Lage, auch künstliche Intelligenz, jetzt habe ich es einmal gesagt, kein Interview ohne künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz kann da Probleme lösen, wirklich Probleme lösen und helfen bei diesen Problemen. Das sind die Sachen, aber das sind Sachen, die waren letztes Jahr aktuell, die haben letztes Jahr, glaube ich, die Makler beschäftigt und die werden auch dieses Jahr die Makler beschäftigen, denke ich mal.
Ja, im Grundsatz sehe ich das auch so, wobei man natürlich nochmal sagen muss, den Maklern wird ja auch immer mehr abgenommen oder ich sag mal angeboten, nicht durch Pools zum Beispiel, die sich als Technologieanbieter verstehen, ne, wo ja vom originären Geschäftsmodell gefühlt teilweise nicht mehr viel übrig geblieben ist. Das sind wahrscheinlich Dinge, die uns auch beschäftigen, die Vermittlerszene selbst beschäftigt. Nicht? Wir hatten da gestern ein aktuelles Thema durch den Einstieg der VAV bei der BCA. Aber nicht unbedingt den Kunden, glaube ich, aus meiner Sicht. Nicht, der erwartet sicherlich einfach, dass da Prozesse funktionieren. Darüber hinaus sehe ich eine Chance durchaus für Makler und Vermittler, auch in einem gerade sehr aktuellen Thema, was auch mich in der Berichterstattung in den letzten Wochen sehr umgetrieben hat, nämlich die Situation der Insurtechs. Also sprich, dass man ja jetzt doch sieht, sei es jetzt in der Kalkulation, im Underwriting, wie da teilweise gearbeitet wurde, um es diplomatisch auszudrücken, unprofessionell. Und dass natürlich viele Kunden davon betroffen sind, die auch zurückgewonnen werden können. Also die Süddeutsche Zeitung hat, glaube ich, geschrieben, oder ich glaube, oder die FAZ, dass Element, das ist ja das Unternehmen, um das es aktuell geht, Element Insurance aus Berlin, 400.000 Kunden hat. So. Und die haben ja, und das sind ja Verträge, Garantieverlängerungen, Unfallversicherung, Tierversicherung und. Das sind natürlich auch diese klassischen Digitalpolicen, wo vielleicht es für den Vermittler schwer ist, zu verargumentieren, warum brauche ich da Beratung? Warum kann ich so ein vermeintlich einfaches Produkt nicht auch online abschließen? Aber wenn es schon um die Orientierung geht, wie solide ist das Geschäftsmodell? Was steckt überhaupt für einen Anbieter dahinter? Weil bei Element haben, hören wir ja jetzt ständig die Kunden, ob das stimmt, weiß ich nicht, aber es scheint mir nicht ganz unglaubwürdig. Die wissen alle gar nicht, wer ja eigentlich ein Versicherer ist. Weil sie ja sozusagen, ne, die schließen bei Assekurateuren ab und kennen den Risikoträger gar nicht, weil es teilweise auch in den Vertragsunterlagen gar nicht zu finden ist. Ne? Oder zumindest nicht für Otto Normalverbraucher, sagen wir mal, auffindbar. Dann glaube ich, dass sozusagen hier, was nicht heißen soll, dass Insurtechs nicht ihre Legitimation haben und auch die Branche treiben und auch Dinge beschleunigt haben, was Automatisierung und Digitalisierung angeht, gar keine Frage. Aber dass sozusagen Vermittler im Umfeld sozusagen von Kunden, die glauben sozusagen, alles nur noch selbst online machen zu können, durchaus auch Ansatzpunkte haben, wieder Land zu gewinnen.
Vielleicht mal so gegen Ende unseres Gesprächs dann an euch nochmal, du hattest eben gesagt, deine Glaskugel ist kaputt, aber vielleicht können wir noch eine andere rausholen und eben dann nochmal sagen, die Zahl der Maklerinnen und der Vermittlerinnen und Vermittler, 34D-Inhaber geht ja zurück, logischerweise. Auch da ist ja die demografische Entwicklung voll im Gange. Es wird vermutlich sich halbieren in den nächsten 7, 8, 9, 10 Jahren. Und die Kundenanzahl bleibt aber gleich. Wie sieht denn das Geschäft aus in den nächsten Jahren? Also was, wenn ich jetzt heute als Makler nochmal beginnen würde, von vorne anfangen, wo würdest du das Geschäftsmodell sehen? Was wäre die Idee, um da richtig Fuß zu fassen?
Wenn ich das wüsste, Oliver, ich bin da wirklich überfragt. Ja, ich frage mich das auch. Also es werden weniger Makler. Aber die Kundschaft, der Bedarf an Versicherungen, das hatte ich vorhin gar nicht so richtig erwähnt, Versicherungen sind wahnsinnig unelastisch. Also die braucht man halt so, wie Essen und Trinken. Jeder braucht eine Versicherung. Also es wird die Nachfrage wird bleiben. Die Beraterzahl geht zurück. Und dann kriegen wir, wie ist man so schön, Engpässe. So, wie lösen sich diese Engpässe auf? Entweder ein Makler kann mehr Kunden betreuen. Das könnte er jetzt, spinne ich das mal ein bisschen weiter, das könnte eher über mehr Online-Beratung, über mehr Technik wieder, da sind wir wieder bei der Technik. Beratung müsste dann auch schneller gehen. Das wäre eine Möglichkeit. Oder es gibt eine neue Form von Makler, nämlich reine Digitalmakler. Haben wir ja schon, wissen wir ja. Erwähne ich jetzt den Namen nicht, aber vielleicht gibt es da dann auch noch später dann mal, wie bei Robo-Advisor mit in der Geldanlage, ne? Dass es dann später Makler gibt, die vollautomatisch Kunden beraten. Das spinne ich jetzt wirklich mal so hin. Aber in 8 Jahren, in 10 Jahren, warum nicht? Die dann das auffangen könnten.
Okay. Klingt ja ein bisschen spooky, aber wer weiß, die Dinge sind auf dem Vormarsch.
Andere Sachen sind schlimmer.
Die Dinge sind auf dem Vormarsch, was das angeht.
Ich finde das überhaupt nicht so spooky. Ich würde fast eher hinter die Jahreszahl, also ich glaube nicht, dass es so lange dauert, ehrlich gesagt.
Noch schneller?
Ja. Mhm. Also KI kann so viel, die wird die Dokumentation übernehmen. Man kann sich ja auch heute schon überlegen, was kann ich an Beratungsthemen auslagern bei der Pflegeversicherung, diesen ganzen Apparat an Pflegebedarf, ne? Wie stelle ich das dar? Das ist ja alles schon da. Das kann der Kunde, der Potenzielle, sich selber angucken, wenn ich es gut vorbereitet habe mit einem Erklärfilm oder mit einem Heft von mir aus, je nachdem, welches Medium besser läuft. Ansonsten, was funktioniert in Zukunft? Lass uns auf den Jungmakler Award schauen. Was da gut funktioniert, ist Spezialisierung. Das wird auch in Zukunft gut funktionieren. Es bringt natürlich Risiken mit sich. Hat man auch im Zuge der Element-Pleite gesehen. Da gibt es einige Leute, die in richtig große Schwierigkeiten gekommen sind von den Vermittlern. eben weil sie spezialisiert sind und jetzt kommen diese Spezialisierten, ne, was weiß ich, da habe ich dann noch ein spezielles Konzept drumherum gestrickt. Das lässt sich natürlich schlecht rauslösen aus dem Bestand, weil ich dann erstmal einen Risikoträger finden muss, der diese ganzen Spezialitäten mitkaufen möchte. Schwierig, aber so ist der Markt. Also Spezialisierung, Technik, dahin muss es gehen. Dahin geht es ja auch schon die letzten Jahre.
Also was wir hier natürlich gerne hören, ist das Thema Technik. Wir haben ja hier den einen oder anderen bei uns im Haus, der genau in diesem Thema arbeitet und versucht hier auch den Maklerinnen und Maklern das entsprechend so leicht wie möglich zu machen und vorausschauend da zu handeln. Meine Herren, ich habe ganz recht herzlich zu danken für den kleinen Presseclub im Rahmen des Netfonds Versicherungstalks. Vielen Dank bei Bastian Hemmeln, Andreas Harms und Michael Fiedler. Dankeschön.
Gerne.
Und gerne. Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 183 eures Lieblingspodcasts. Andreas, tut mir leid, es ist so der Netfonds-Versicherungstalk, auch wenn die Woche natürlich hervorragendes Format ist. Das wollen wir bei der Gelegenheit gerne dazu sagen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Woche, natürlich am nächsten Mittwoch. Bleibt mir bis dahin gewogen und vor allem bleibt gesund. Allen Kranken gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg. Euer Olli.